Ja, von mir nochmal schönen guten Morgen an alle.
Hatte ich nur eine Sache, an die ich denken musste, und die habe ich vergessen. Danke für den Hinweis. Also, viel verpasst habt ihr noch nicht, außer einem schönen guten Morgen nochmal an alle, auch von mir. Vielen Dank für die Einleitung. 96 Jahre. Ich stelle mir mal vor, was man da alles für Erlebnisse und Geschichten berichten könnte in 96 Jahren. Und vielen Dank auch für die Lieder. Ich war ehrlicherweise selten so hin und her gerissen, was ich gerne sagen würde. Ich möchte jetzt die Technik schon mal bitten, Lied 3 nochmal bereit zu halten, falls das geht. Weil ich da gerne gleich nochmal drauf zurückkommen würde, das in Verbindung damit, dass, also stellt euch vor, heute wäre jemand hier, der diese 96 Jahre der Gemeinde miterlebt hätte. Hast du?
62.
Ich habe schon sämtliche Hüte gezogen innerlich, aber das ist auch schon eine ganze Menge. Und heute soll es tatsächlich um einen Mann gehen, von dem wir was lesen im Alter von 40 und im Alter von 80, 85 Jahren. Und es kann gut sein, dass ich die folgende Geschichte schon mal erzählt habe, dann vergebt mir, aber ich finde die dermaßen schön, dass ich sie gerne als Einstieg nochmal weitergeben möchte. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Bei uns im Westerwald ist das so, dass wenn jemand ein gewisses Alter erreicht hat, kommt sogar der Bürgermeister zum Gratulieren. Ich weiß nicht genau, wo die Altersgrenze ist. Auf jeden Fall war es in diesem Fall so, dass irgendwo in Niedersachsen passiert, habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine Dame 104 Jahre alt wurde. Und natürlich kam Bürgermeister und Co. zu Besuch und unterhalten sich mit der Dame und sie erzählt ein bisschen was aus ihrem Leben. Und offenbar fällt dem Bürgermeister auf, dass diese Frau in sich selbst ruht und frei von Sorgen und Nöten zu sein, trotz, in einem Lied haben wir gesungen, der äußere Körper oder der äußere Mensch verfällt oder so ähnlich. Trotz klarer Anzeichen davon war diese Dame irgendwie selig. Und dann wird sie gefragt, woher das kommt, und dann berichtet sie davon, dass sie viele Jahre mit ihrem Herrn Jesus unterwegs ist, bis zum Alter von 104 Jahren. Und dann fragt der Bürgermeister, und das gibt ihnen so eine Ruhe, dass sie sich um nichts mehr Sorgen machen. Und dann sagt sie, meine beiden Kinder sind inzwischen im Altersheim, da kann nicht mehr allzu viel passieren. Und von daher bin ich relativ gelassen, was die Zukunft angeht. Und berichtet dann weiter davon, wie sie in ihrem Leben ihren Herrn Jesus erlebt hat. Und heute, wie gesagt, geht es um dieses Vorbild eines 85 Jahre alten oder jungen Mannes namens Kaleb, der einer der 12 Kundschafter war, die ausgesandt wurden von Mose, als das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten und kurzem Aufenthalt in der Wüste vor dem Land Kanaan stand. Und dieses Land sollte ausgekundschaftet werden. Und 3 Punkte möchte ich dazu weitergeben, wobei es sein kann, dass wir nur bis Punkt 2 kommen. Und das ist Kalebs Überzeugung, Kalebs Probe, auf die er gestellt wird, und Kalebs Vermächtnis. Für Freunde des modernen Films, es gibt eine sehr schöne, finde ich, Filmtrilogie, und wenn man die als Anleihe nimmt, würde man vielleicht sagen, als Überschrift, die Kaleb-Identität, die Kaleb-Verschwörung und das Kaleb-Vermächtnis. Okay, 4 kennen die Filme. Das ist okay, also als sie zurückkamen vom Auskundschaften dieses Landes, passiert etwas sehr Interessantes. Das ganze Volk Israel steht dort, hat sich versammelt, um gespannt zu hören von den Kundschaftern, wie das Land Kanaan ist. Du bringst mich ans Land, haben wir auch gesungen, da war zwar das Bild von einem Meer, aber du bringst mich ans Land. Und das Volk Israel, stelle ich mir vor, singt da, du bringst mich ins Land. Wow, 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 du bringst mich ins Land. Und jetzt kommen die 12 zurück und ich kann förmlich spüren, wie zum Zerreißen angespannt die Situation ist. Wie ist denn dieses Land? Wie ist denn dieses Land, in das Gott uns bringen will? Und stellt euch mal vor, ihr werdet einer der 12 Kundschafter. Und ihr werdet dafür mitverantwortlich, ob ein wahrscheinlich Millionenvolk jetzt in dieses Land geht oder nicht. Das hängt von eurem Bericht mit ab. Also stellt euch mal vor, ich hätte eine große Familie, wohne im schönen Westerwald, da komme ich ursprünglich her. Und dann schickt mich meine Familie, das Saarland auszukundschaften. Steffen, bevor wir als ganze Familie ins Saarland ziehen, kundschafte mal aus. Wir haben da schöne Dinge gehört. Kundschafte mal aus. Und ich kundschafte aus. Und meine ganze Familie versammelt sich vor den Grenzen des Saarlandes. Bereit zurückzugehen in den Westerwald oder aber bereit reinzugehen ins Saarland. Und man ist gespannt auf meinen Bericht. Ich habe mir noch ein paar Freunde mit dazu genommen, weil dafür will ich nicht allein verantwortlich sein, oder? Sie sind mitverantwortlich, die Kundschafter, mitverantwortlich für das Bild, dass das Volk Gottes, dass das Volk Israel bekommen wird von dem Land, in das Gott es führen will. Oder um es anders zu formulieren, von dem Leben als Christ. Welchen Eindruck sie davon bekommen, dafür sind die 12 Kundschafter verantwortlich. Und dann passiert Folgendes. Sie geben ihren Bericht. Wunderschön, wie das beschrieben wird, dass das ganze Volk dort sitzt. Und ich lese mal vor ein paar Verse ab 4. Mose 13, Vers 26. Und sie gingen und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde, es wird zweimal ausdrücklich gesagt, dass die ganze Gemeinde da war, und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bescheid und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Also sie hatten eine Frucht aus dem Land mitgebracht. Aus dem Saarland haben sie eine Frucht, also ich bin noch in meinem Bild, mit rausgebracht, um zu zeigen, wie es dort ist. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig. Und dies ist seine Frucht. Vorher wird beschrieben, was die gemacht haben, um diese Frucht da rauszubringen. Die haben die Frucht an einen Stab gehängt, auf den Stab, auf zwei Schultern und sind dann damit raus. Also das muss, keine Ahnung, eine solche Frucht gewesen sein. Haben die mitgebracht und sagen, Leute, es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und schau dir diese Frucht an. Das wächst in diesem Land, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber wie schön, wenn das Kapitel da zu Ende wäre. Der nächste Satz fängt an mit, genau, aber das Volk ist stark, das in dem Land wohnt und die Städte befestigt, sehr groß. Und auch die Kinder Enaks, das waren Riesen, oder ja, große Menschen, große, sehr starke Menschen. Auch die Kinder Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens. Oh nein, nicht schon wieder die Amalekiter. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und an der Seite des Jordan. Zwei Aspekte dieses Landes werden gezeigt. Der erste Aspekt, es ist ein reiches, schönes, gutes Land, voller Segen. Später sagt Mose mal, Städte, die ihr nicht gebaut habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben habt. Und sie sagen selbst, also wirklich, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und der zweite Aspekt, der mit diesem berühmten Aber beginnt, wir werden kämpfen müssen, liebes Volk Gottes. Wir werden kämpfen müssen. Wir erzählen euch nichts von einem Wohlstandsevangelium. Alle Probleme sind beseitigt, wenn du Christ wirst. Du wirst kämpfen müssen. Es wird sich lohnen, weil guck dir diese Frucht an. Guck dir an, wie erschöpft die zwei Träger dieser Frucht sind. Weil sie so gewaltig ist, diese Frucht. Weil in einem Leben mit Jesus Christus trotz aller Kämpfe Dinge in dir entstehen können, Frucht entstehen kann, die Wahnsinn ist. Beides stimmte. Beides waren Bestandteile dieses Landes. Bis dahin sind sich die Kundschafter noch einig. Sehr reiches Land, aber du wirst kämpfen müssen. Und jetzt, Bestandsaufnahme ist klar. Steffen, was machst du jetzt daraus? Guckst du auf die Frucht oder guckst du auf den Kampf? Guckst du auf deinen Gott oder auf die Kinder Enaks, auf die Feinde? Wo guckst du hin? In welcher Welt sind wir unterwegs? Und jetzt teilt sich das Kundschafterlager. Christen, alles Christen. Und sie teilen sich auf in 10 gegen 2. Ich lese weiter. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose. Merkt ihr, was direkt passiert ist? Also stellt euch noch mal diese ganze Gemeinde vor. Wirklich, es fließt von Milch und Honig und dies ist seine Frucht. Juhu! Aber es gibt Kampf. Es lauern Feinde auf dich. Die wollen nicht, dass du mit deinem Herrn lebst. Die wollen dir die Freude nehmen. Die wollen dir alles Mögliche nehmen. Und was ist im nächsten Vers schon los? Kaleb muss die Gemeinde beschwichtigen Mose gegenüber. Hast du gesehen, wie schnell das geht? Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, finde ich, übler Vers. Und sie verbreiteten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land. Boah. Da bringt Gott sie aus Ägypten raus. Durch Wunder, die ich noch nicht erlebt habe. Also, bin noch nicht durch ein geteiltes Meer durch. Ich habe noch nicht Wasser aus dem Felsen getrunken und so. Bringt sie an die Grenze des Landes, an ihre neue Heimat. Und 10 verbreiten ein böses Gerücht über das Land. Und sagen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Stell dir mal vor, ein Land, das seine Bewohner frisst, dürfte eigentlich nur noch relativ wenig Bewohner haben. Aber egal. Es geht ihnen darum, ein bestimmtes Bild von diesem Land zu zeichnen. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Eben waren es noch auch die Kinder Enaks. Jetzt sind es nur noch Riesen, die da wohnen. Und auch haben wir dort die Riesen gesehen. Also es gibt Riesen und riesigere Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und in ihren Augen auch. Ihr lieben Kundschafter, mit wie vielen Leuten habt ihr gesprochen und habt gefragt, du, wie sind wir als Kinder Gottes in deinen Augen? Heuschrecken. Der entscheidende Satz ist, in ihren Augen waren sie wie Heuschrecken. Wie wird die Gemeinde wohl reagiert haben? Oder das Volk? Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Habt ihr noch im Ohr, der Bericht fing damit an, es ist ein Land, das von Milch und Honig fließt und solche Früchte wachsen da. Und anschließend weinen sie eine ganze Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Sie sagen noch nicht mal, wären wir doch dort geblieben. Sie sagen, es wäre besser gewesen, wir wären dort gestorben. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Warum bringt uns der Herr in dieses Land, dass wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zu Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sprachen einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen, einen neuen Anführer, und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Weil der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und jetzt kommt wieder ein Aber. Aha, jetzt kommt schon wieder das Aber der Feinde. Nee. Jetzt kommt ein ganz anderes Aber. Aber empört euch nicht gegen den Herrn. Also die beiden sagen, ja, wir haben auch ein Aber. Aber das sind nicht unsere Feinde. Das Aber, das wir haben, ist, dass wir uns abschrecken lassen von dem, was um uns rum ist, von dem, was wir gesehen haben, von dem, was nach uns greift, von den Feinden, die meinen Frieden im Herrn Jesus, meine Freude im Herrn Jesus, meine Freude über meine Rettung, die all das mir nehmen wollen. Nur empört euch nicht gegen den Herrn, aber empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet ja nicht das Volk des Landes. Liebes Volk Gottes, ja, es gibt was zu fürchten, zu ehrfürchten. Aber das sind nicht die Feinde. Das ist ein Gott. Fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Reaktion der Gemeinde, des Volkes. Die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Was wir auf keinen Fall schaffen werden, ist die Reaktion von Mose. Nur ein Satz. Stell dir das vor, du wärst dieser Mose gewesen. Gott kommt zu ihm und sagt, Mose, ich fange mit dir neu an. Und Mose fällt für sein Volk vor Gott auf die Knie. Keine Ahnung, ob ich jemals ein Gemeindeleiter sein werde, aber ich, also Wenn das ein Beispiel ist für jemanden, der in der Gemeindeleitung steht, Respekt, ihr lieben Gemeindeleiter. Auf der einen Seite 10 Männer, die ein Zerrbild des Landes zeichnen. Es frisst seine Bewohner. Alles Volk dort ist groß. Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Und spätestens damit bekommst du ja jeden Familienvater ausgenockt. Unsere Frauen und kleinen Kinder werden zur Beute werden dort. Auf der anderen Seite 2 Männer, die Schwierigkeiten, die es in dem Land gibt, nicht verschweigen, aber 3 wesentliche Argumente bringen, um in dieses Land zu gehen. Und das erste Argument ist, es ist sehr, sehr gut, dieses Land. Das ist eine schöne Formulierung, oder? Kommt dir die bekannt vor? Die Schöpfung. Sehr, sehr gut. Gott hat was vorbereitet, einen Plan für dein Leben, für mein Leben. Der ist sehr, sehr gut. Steffen, hör mir auf. Hast du nicht gesehen, die Enakiter, denen ich gegenüberstehe? Und die Amalekiter wohnen auch da. Und noch ein paar Itter, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, wohnen auch da. Und das soll sehr, sehr gut sein. Josua und Kaleb würden sagen, ja, weil, vergiss nicht diese Frucht, die da hängt immer noch. Und Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Liebes Volk, was da sitzt, wenn ihr den Weg zurück wollt nach Ägypten, den müsst ihr alleine gehen. Da ist Gott nicht mit. Gott ist mit in die Richtung. Und das dritte Argument, was sie bringen, also erstens ist sehr, sehr gut, zweitens Gott ist mit uns und das dritte ist, das ist Gottes Plan. Dieses Land ist Gottes Plan für uns. Dort will er uns haben. Empört euch nicht gegen den Herrn, widersetzt euch ihm nicht. Herr, zeige du mir deinen Plan, war, glaube ich, das letzte Lied. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist, Steffen. Mir ist wichtig, dass du an mir und an meinem Plan für dein Leben festhältst. Dass du in den Umständen, in die ich dich geführt habe, dass du da nicht zurück willst, sondern daran festhältst. Und ja, ich habe es dir von Anfang an gesagt, Steffen, du wirst kämpfen müssen. Aber ich bin mit dir. Geh doch nicht zurück. Das finde ich so brutal eindrücklich. Als sie später in diesem Land Kanaan sind, wisst ihr, was die Grenzen dieses Landes waren? Auf der einen Seite ein Meer, auf der anderen Seite ein Fluss, auf der dritten Seite ein Gebirge, auf der vierten Seite eine Wüste. Was macht Gott damit klar? Versuch da mal reinzukommen. Du musst entweder durch eine Wüste oder durch einen reißenden Fluss oder durch ein tiefes Meer oder über ein schwieriges Gebirge. Steffen, ich will dich in ein Land bringen, in ein Leben mit mir, wo ich dich schütze vor etwas, was dort eindringen will, was nach dir schnappen will, was dir Freude rauben will. Es muss erstmal an mir, an meinen Grenzen, an meinem Schutz für dein Leben vorbei. Aber Steffen, geh nicht zurück. Auch wenn der Weg, den ich mit dir gehe, dir so brutal schwierig erscheint, dass 10 von 12 sagen, keine Chance mehr. Lass es, Steffen. Geh zurück. Leb dein Leben allein, so gut du irgendwie kannst. Es ist besser, du stirbst in Ägypten. Mit Spaß, mit Freude, mit Fun, mit was auch immer, mit Pyramiden, tollen Stränden. Als dass du mit Gott in den Kampf als Christ ziehst gegen alles Mögliche, gegen das wir halt so kämpfen. Und wenn du zurück willst, mein Freund, in der Wüste könnte es sein, dass du vertrocknest, an Mangel an Nahrung für deine Seele zugrunde gehst. Wenn du den Weg durch den reißenden Strom willst, es könnte sein, dass du mit fortgerissen wirst. Der Jordan, in was mündet der Jordan? Das Tote Meer. Steffen, es kann sein, dass von deinem geistlichen Leben alles, was dir mal Freude bereitet hat, diesen Frieden, den Gott geben kann, diese Zuversicht, die Freude, alles wird weggerissen. Wenn du dich entscheidest, allein weiterzumachen, umzudrehen. Steffen, dass du nicht der allerbeste Gebirgsjäger bist, muss ich dir nicht, hast die letzte Wanderung noch im Kopf, ich muss dir nichts erklären, wie flink du im Gebirge bist. Du kannst abstürzen, du kannst einfach abstürzen. Aber wenn du durchs Meer willst, es kann sein, dass die Sorgen und all das, was dich bedrückt, es strömt einfach über dir zusammen. Ja, du wirst kämpfen müssen, aber es ist ein sehr, sehr gutes Land. Und Gott ist mit dir. Und es ist Gottes Plan für dich. Und hier zeigen sich wunderschöne Eigenschaften von Kaleb. Wir sind immer noch bei der Kaleb-Identität. Zu dieser Zeit etwa 40 Jahre alt. Er ist total überzeugt von seinem Gott. Zweitens, er ist total überzeugt von dem Plan Gottes und will einfach daran festhalten. Selbst gegen eine Mehrheit sich stellend. Und gehorsam diesem Gott gegenüber scheint für ihn ein ganz, ganz hohes Gut zu sein. Wenn ich mir überlege, wie schnell ich den Gehorsam Gott gegenüber hinter mich werfe. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Steffen, wenn irgendwann mal das letzte Kapitel unter deine, wie lang auch immer währende Geschichte geschrieben ist, dann gibt es ein paar Dinge, die wirklich zählen. Das wird sein, deine Treue hinter deinem Herrn her. Das wird natürlich sein, ob ich überhaupt von neuem geboren bin, ob ich weiß, dass er mein Herr und Retter und Heiland ist. Das wird all das sein, was ich investiert habe in die Dinge, die ewig bleiben. Was bleibt ewig? Gott, Menschen, Gottes Wort. Gehorsam diesem Gott und seinem Plan gegenüber ist ein hohes Gut für ihn. Und daraus schöpft er eine erstaunliche Kraft. Mit Gott werden wir siegreich sein. Fürchtet euch nicht. Fürchtet sie nicht und fürchtet euch nicht. Kannst du dir das vorstellen? 2 gegen 1.000.010. Und du stehst da und sagst, Leute, mit unserem Gott schaffen wir das. Empört euch nicht gegen ihn, empört euch gegen die Feinde. Wie unterschiedlich ist dieses Bild des Landes Kanaan, was hier entsteht. Die einen sagen, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Kaleb sagt, unser Brot werden sie sein. Das ist exakt das Gegenteil. Und sie verbreiten ein böses Gerücht über das Leben im Land Kanaan. Übrigens, nur ein kurzer Realitätscheck zu dem, was diese 10 Kundschafter gesagt haben. Als sie dann dort waren in dem Land, ist die Realität die folgende. Es geschah, als alle Könige der Amoriter, aha, da sind sie wieder, die diesseits des Jordan im Westen waren, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer waren, hörten, dass der Herr die Wasser des Jordan von den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren, und jetzt kommt die ganze Macht des Feindes in folgendem Satz. Da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. So viel zum Thema, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Sind wir, aber mit unserem Gott ist das etwas anderes. Ich bin oft genug eine Heuschrecke in meinen Augen, deswegen würde mich nicht wundern, wenn ich... Aber nicht ich kann durch diesen Jordan gehen. Nicht ich kann den Enakitern begegnen, aber mein Gott mit mir, vor mir her. Und dieser Bericht der 12 beeinflusst auch die Entscheidung des ganzen Volkes. Und ich habe mich gefragt, welches Bild des Landes Kanaan, das Alte Testament ist ja ein wunderbares Bilderbuch ins Neue Testament hinein. Und das Land Kanaan, also eigentlich das Josua-Buch, ist ein Bild für das Leben als Christ, wo es Kämpfe geben wird, aber wo es tolle Siege zu feiern gibt, wunderschöne Städte einzunehmen gibt. Nochmal, Land, das von Milch und Honig fließt. Und deshalb, welches Bild vermittle ich von einem Leben als Christ? Das ist, finde ich, eine mega ernste Frage an mein Leben. Stell dir vor, es trägt sich jemand mit dem Gedanken, ein Leben mit Christus zu beginnen. Steht sozusagen an der Grenze zu Kanaan. Und sagt, okay, wie ist denn ein Leben als Christ? Steffen, lass mich mal in dein Leben reingucken. Du bist jetzt für mich so ein Kundschafter, weil du warst, oder du bist in Kanaan. Was sehen die Leute, die vor der Frage stehen, soll ich in dieses Land gehen? Was sieht zum Beispiel eine junge Generation an mir? Die und, keine Ahnung, ich finde es einfach Wahnsinn, was auch auf junge Leute einströmt an Möglichkeiten, in Ägypten umzukommen. Und sie sehen mich als jemanden, der von sich behauptet, mit Jesus Christus im Land Kanaan unterwegs zu sein. Und welches Bild vermittelt mein Leben vom Leben eines Christen? Dass es sehr, sehr schön ist, aber ich muss kämpfen. Oder das eines, alles mega gut, null Problem. Also ich würde mir das nicht glauben. Oder vermittle ich so vielleicht sogar ein Bild, es lohnt nicht. Es lohnt nicht. 10 von 12. Zeigt es das Bild des Kaleb, das Kaleb und Josua zeigen, das der Realität entspricht. Wir haben einen gewaltigen Gott, der mit uns geht, der Früchte für uns bereit hat, die du auf keinem Markt dieser Welt kaufen kannst. Frieden, der allen Verstand übersteigt. Freude, der größer ist als Umstände. Hoffnung, bei ihm zu sein, die Ewigkeit lang, wo es nicht auf mich ankommt, sondern darauf, dass er mich errettet und erlöst hat und ans Ziel bringen wird. Das kannst du auf keinem Markt der Welt kaufen, diese Frucht. Aber wir müssen auch kämpfen. Und besser noch, wir kämpfen zusammen. Ah, Steffen, ich habe den Eindruck, du kämpfst auch im Bereich A, B, C. Da hast du recht. Und D, E, F auch. Kannst du mir irgendwie helfen? Oder kann ich dir helfen? können wir, wunderschön, Jonathan und David, unsere Hände gemeinsam in Gott stärken. Können wir das tun? Haben wir dafür eine ausreichend gute Beziehung, eine ausreichend gute Offenheit untereinander? Appelliert mein Leben, empöre dich nicht gegen Gott. Besser mit Furcht und Zittern den nächsten Schritt hinter deinem Herrn Jesus her, als sich gegen ihn zu empören und umzudrehen. Redet das mein Leben? Und, keine Ahnung, vielleicht ist hier jemand oder hört uns jemand zu, der vor dieser wichtigen Entscheidung noch steht. Will ich Jesus Christus annehmen als meinen Herrn und Retter? Und dann würde ich dich gerne fragen, sag mal, wie denkst du gerade über Christus und über Christsein? Vielleicht bist du beeinflusst von negativen Erfahrungen. Vielleicht haben Kundschafter in dir ein übles Gerücht über ein Leben als Christ aufkommen lassen. Vielleicht denkst du, Christen sind oft schräge Typen. Es gibt sogar Heuchler unter Christen. Soll ich dir was sagen? Streich das vielleicht. Das ist so. Aber es befreit dich nicht von der, du sollst dich ja nicht für einen Menschen entscheiden, sondern du sollst dich für Christus entscheiden. Und Gott zieht die Kundschafter zur Verantwortung, aber er zieht auch das Volk zur Verantwortung, das sich nur auf diesen Bericht der Kundschafter, nur darauf gehört hat, sich davon hat beeinflussen lassen. Die Entschuldigung, du, ich bin kein Christ geworden, weil ich den Steffen kennengelernt habe. Und ich habe ihn ertappt beim Lügen und beim Heucheln und beim Hast du nicht gesehen. Wenn Christen so sind, hast du auch schon mal gehört? Wenn Christen so sind, will ich keiner werden. Diese Antwort wird vor Gott nicht reichen. Sie wird nicht reichen. Weil du dich nicht für Steffen entscheidest, nicht für Reinhold, nicht für Christian, sondern für Christus. Der sagt, ich kann dir meine Liebe nicht noch mehr beweisen, als dass ich mein Leben gegeben habe für dich. Mehr geht nicht. Und ich kann dir meine Liebe nicht noch mehr beweisen, als dass ich, wenn du auf die Nase gefallen bist, wieder neu anfange mit dir. Und festhalte an dir und dich ans Ziel bringe. Und jetzt ganz kurz noch, ich glaube, ich habe jetzt schon überzogen, aber jetzt habe ich die Technik schon gebeten, Lied 3 nochmal rauszusuchen. Also wenn ihr mir noch 5 Minuten gebt. Noch ganz kurz zu dem Punkt Kalebs Probe. Oder die Kaleb-Verschwörung. Jetzt passiert Folgendes. Weil das Volk sich ja mehrheitlich, ist untertrieben, dafür entscheidet, Mose steinigen zu wollen, wahrscheinlich die beiden anderen mit, Mose Aaron plus Josua Kaleb, und lieber zurück will, nochmal, lieber in Ägypten sterben, als in Kanaan leben, führt Gott sie 40 Jahre durch die Wüste. Sie stehen vor den Toren eines Landes, das von Milch und Honig fließt. Und wollen dort nicht hinein. Und Gott sagt zu meinem großen Schrecken, okay, ich nehme euch beim Wort. Ich habe keine Ahnung, wie wir das auf uns anwenden können, weiß ich nicht. Ich sage einfach, was hier steht. Ihr wolltet lieber in der Wüste umkommen, als mit mir zu leben, dann gehen wir in die Wüste. Das Haut mich um ist aber jetzt zum Glück nicht mein Thema. Mein Thema ist, was ist mit Kaleb? 40 Jahre muss er warten. Worauf? Auf die Erfüllung seines Herzenswunschs. Und wenn du dir, was wir leider nicht mehr schaffen heute, anschaust, wie er ist, als er endlich in diesem Land ist, dann merkst du, dass es sein Herzenswunsch war, in dieses Land zu gehen. Und jetzt muss er 40 Jahre warten, dass sich sein Herzenswunsch erfüllt. Kannst du das Lied 3 nochmal an die Wand werfen? Ich kann das nicht, deswegen habe ich den Titel auch schon wieder vergessen, aber ihr werdet es. Ja, genau. Ist das die erste Folie davon? Okay. 40 Jahre hat viele Tage, oder? Und jetzt stell dir mal vor, wisst ihr, was für mich das Allerschwierigste an diesen 40 Jahren gewesen wäre? Zu denken, jeden Tag, es ist nicht meine Schuld. Es ist die Schuld von meinem Bruder und meiner Schwester. Stell dir vor, erster Gottesdienst nach einer Woche Wüste. Kaleb kommt rein und denkt, wir könnten in einem Land sitzen, das von Milch und Honig fließt. Wir sitzen in der Wüste, weil du so ein Kleingläubiger bist. Okay, erste Woche geht noch. Nächster Gottesdienst, eine Woche später. Wüste ist immer noch Wüste. Okay, das Manna haben wir jetzt auch schon, die zweite Woche. Stadt und wenn du in Josua liest, als sie dann endlich in dem Land sind, welche Früchte sie essen, wie reichhaltig die Nahrung da ist. Zweite Woche in der Wüste. Das gleiche wie letzte Woche. Gleiche Manna, gleiche Wachteln. Stadt, Milch und Honig und vielfältige Frucht. Zelt in der Wüste statt befestigte Städte. Auf der Wanderung statt Heimat. Und ich bin nicht schuld. Ich habe doch genug geglaubt. Schuld bist du, mein lieber Bruder, du Kleingläubiger. Oh, also. Und nochmal, das 40 Jahre lang. Und wenn du liest, wie es weitergeht mit Kaleb, ein Traum, wirklich. 0,0 Verbitterung. Hast du einen Herzenswunsch? Wirklich, Herzenswunsch, wirklich zutiefst in deinem Herzen. Meine Frau und ich haben das früher immer so definiert, Herzenswunsch. Also wenn das nicht passiert in unserem Leben, ob wir dann glücklich werden können, keine Ahnung. Das wäre für mich so die Kategorie Herzenswunsch. Und jetzt muss Kaleb darauf 40 Jahre warten. Und ist noch nicht mal schuld daran. Was würde das mit deinem Gottesbild machen? Jeden Tag muss ich ein Stückchen sterben. Jeden Tag stirbt mein Traum ein Stückchen. Muss loslassen, was ich doch unbedingt wollte, in dieses Land kommen. Und bin noch nicht mal selbst schuld. Sag mal, wie würde das deinen Blick auf deinen Bruder und Schwester verändern? Und wie würde das deinen Blick auf Gott verändern? Mach mal die nächste Folie bitte von dem Lied. Manche Träume muss ich lassen. Oh Herr, ich hätte so viele gute Vorschläge für deinen Plan für mein Leben. Wirklich. Ich habe eine Wishlist bei Amazon, Herr. Alles gute Sachen. Um dir noch effektiver dienen zu können, um noch glücklicher zu sein, um noch ein besserer Kundschafter zu sein für ein Leben als Christ. Ich verstehe dich gar nicht so genau, Herr. Wenn es doch wirklich so wäre, dass sobald wir Christ werden, alle Probleme erledigt sind und wir die mit Abstand glücklichsten Menschen unter der Sonne werden, was könnten wir für Kundschafter sein? und trotzdem sieht dein Plan oft vor, dass ich Träume lassen muss. Was willst du damit sagen? Steffen, ich glaube, das größere Wunder ist, dass ich dich gesund halten kann innerlich, wenn auch anderes Lied, der äußere Mensch zerfällt, möge der innere wachsen. Das kann ich tun, auch wenn Herzenswünsche sich nicht erfüllen. Und das ist das größere Wunder, dass ich deine Seele gesund halten kann, Frieden erhalten kann, Freude erhalten kann. Stell dir mal vor, was das für eine Botschaft ist. In einer Welt, die Frieden sucht, die Freude sucht. Mir bleibt nichts als zu vertrauen. Kalebs Gebet nach Jahr 1, oh Herr, mir bleibt nichts als dir zu vertrauen. Ich glaube, Kaleb hätte das Lied gesungen. Nachher ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch wurscht. Kaleb hätte das Lied gesungen. Mir bleibt nichts als dir zu vertrauen. Und Kaleb macht genau das. Als dann, Zeitsprung, 45 Jahre etwa, du denkst, es ist der nahtlose Übergang von 4. Mose 14. Kaleb hat nichts von seiner inneren, Kaleb beneidenswert, auch nichts von seiner äußeren Power verloren, aber er hat vor allem nichts von seiner inneren Kraft verloren. Warum? Unter anderem, weil dreimal über ihn gesagt wird, dass er seinem Gott ganz nachgefolgt ist. Dreimal. Einmal sagt er das selbst, oh, würde ich sagen, Leute, ich muss euch was sagen von mir, ich folge meinem Gott ganz nach. Vorsicht. Aber das zweite Zeugnis über Kaleb kommt von Mose. Da würde ich schon sagen, Hut ab. Wenn Mose von jemandem sagt, er ist Gott ganz nachgefolgt, heißt das nicht, dass er fehlerlos war, heißt das nicht, dass er sündlos war, heißt das nicht, dass er nicht mal frustriert war, aber dass er an seinem Gott festgehalten hat. Auch wenn jeden Tag ein Stückchen von seinem Traum er aufgeben musste. Auch wenn Wünsche unerfüllt blieben. Auch wenn nichts blieb, als ihm zu vertrauen, hat er das gemacht. Und das dritte Zeugnis kam von Gott selbst. Kaleb ist mir ganz nachgefolgt. Dankeschön. Das wäre mein Wunsch für mich, für euch, dass wenn wir uns in, keine Ahnung, 40 Jahren wiedersehen, dann in der 136-jährigen Geschichte dieser Gemeinde erzählen können. Und du hast es eben auch gesagt, dass wir sagen, jawohl, es waren Kämpfe da. Wir machen euch nichts vor, es waren Kämpfe da. Und um ehrlich zu sein, ich habe mir auch schon ein paar Mal gedacht, okay, vielleicht lieber zurück nach Ägypten, ich habe es nicht so krass formuliert wie hier. Aber dass wir sagen können, wir haben uns an unseren Herrn Jesus geklammert. Und er hat Feinde besiegt in meinem Leben. Er hat Siege errungen. Er hat mich innerlich gesund erhalten, auch wenn Träume Stück für Stück aufgegeben werden mussten. Letzter Satz oder letzter Gedanke, Entschuldigung. Die Stadt, die Kaleb einnimmt, war vorher die Stadt Arbas. Also das ist die Stadt, die er später in dem Land bekommt. Es war die Stadt Arbas. Und Arbas war der Chefkämpfer der Enakiter, also der Riese unter den Riesen. Und Kaleb sagt ausdrücklich zu Josua: Wehe, du gibst mir ein anderes Erbteil als das. Wehe. Als Josua hätte ich sagen, ey, Kaleb, du warst jetzt 40 Jahre so treu. Ich habe hier eine wunderschöne Immobilie für dich, Jordanblick unten in der Ebene, keine Höhendifferenzen mehr. Nee, nee. Kaleb sagt, ich will nur eins, was Gott für mich vorgesehen hat. Und er hatte mir diese Stadt, dieses Land im Gebirge zugedacht. Unter anderem die Stadt Arbas. Der Chef Enakiter wohnt da. Ein Bild dafür, uneinnehmbar. Und dann erobert er diese Stadt und nennt sie wie? Hebron. Und Hebron heißt Freundschaft oder Kameradschaft. Jetzt stellt euch vor, Wanderer im Gebirge. Oh, da hinten ist Arbas. Zwei Wanderer im Gebirge. Da hinten ist Arbas. Sagt der andere, nee, das heißt nicht mehr Arbas. Wie? Das heißt nicht mehr Arbas. Nee, die Stadt ist eingenommen worden. Arbas ist eingenommen worden. Wir reden doch jetzt von dem gleichen Arbas. Der Chef Enakiter wohnt da, verriegelt und verrammelt. Der Riese unter den Riesen, mit seinem Heer, oder Heer ist übertrieben, aber mit seinen Leuten halt. Genau, die Stadt ist eingenommen worden. Ja, von wem? Namen müsste ich überlegen, aber er war 85. Was? Er war 85. Da muss er aber gute Freunde gehabt haben, oder? Stimmt. Übrigens, genau so heißt die Stadt jetzt. Freundschaft, Hebron. Wen hatte der denn an seiner Seite? Gott, deinen und meinen Herrn. Amen.